Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Hohelied 2. Wir haben die erste Strophe jetzt im Detail betrachtet, Kapitel 1, 1 bis 2, Vers 6. Und wir kommen gleich zum Refrain, Vers 7 und dann Strophe 2. Es geht um die Sehnsucht der Liebe. Ab Vers 8 lesen wir bis zum Ende des Kapitels.
Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel.
Da könntest du bei Vers 7 beginnen. Das wäre also noch der Refrain und dann eben die Strophe ab Vers 8. Verzeihung.
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist vergangen. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit des Gesangs ist gekommen und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube, im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswänden, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Fang uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind die Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, wende dich, sei mein Geliebter gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf der zerklüfteten Bergen.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal schon den Refrain besprochen und seine Bedeutung. Es geht darum, eine Warnung von Sulamit an ihre Altersgenossinnen in Jerusalem, die Töchter Jerusalems. Sie werden unter Schwur gestellt, sie sollen eben bei den jüngeren Menschen die Liebe nicht früher aufwecken, als die normale Entwicklung es erlaubt. Und sie beschwört also bei den Gazellen, hier haben wir eine Dorcas-Gazelle, das ist die typische Gazelle in Israel, bei den Gazellen und bei den Hirschkühen des Feldes, das ist die typische Hirschkuh in Israel, und zwar ist das der mesopotamische Darmhirsch, ganz markant mit diesen weißen Punkten auf dem Körper. Das sind zwei Tiere, wir wissen, sie reagieren auf kleinsten Lärm, auf geringste Bewegungen. Und darum sagt Sulamit, bei den Gazellen und bei den Hindinnen beschwöre ich euch, dass ihr eben ja keinen Lärm macht, ja nicht irgendetwas, was eben die Entwicklung stört, sodass das Sexuelle in den Kindern zu früh geweckt wird. Erst wenn die Zeit der Liebe da ist, dann soll es eben zur Entfaltung kommen. Und das geschieht eben in der Heirat. Die Sexualität, lehrt die Bibel von Anfang bis zum Ende, gehört nur in die Ehe hinein. Und dann kommt eben die zweite Strophe. Horch, mein Geliebter. Ganz wörtlich steht, sieht man das in der Elberfelder, da ist eine Fußnote.
Stimme meines Geliebten.
Stimme meines Geliebten. Kol, Dodi, Stimme meines Geliebten, wie in diesem israelischen Volkslied, das wir gerade eben gesungen haben. Und sie ist also zu Hause und jetzt kommt der Bräutigam und holt sie ab. Und sie wird seine Frau. Und sein Kommen wird eben so beschrieben: Stimme meines Geliebten, siehe, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Und das ist die wörtliche Bedeutung. Und wenn wir das jetzt übertragen, Salomo ist ein Bild des Messias, Sulamit ist ein Bild des gläubigen Überrestes aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird. Das sind zuerst die 144.000, Offenbarung 7, die dann auch evangelisieren werden. Und dann schließlich in der großen Drangsal, in den 3,5 letzten Jahren vor der Wiederkunft Christi, kommt ein Drittel der Bevölkerung Israels zum Glauben im Land. Das ist der Überrest aus Sacharja 13, Vers 8. Und zudem kommt ein Überrest zum Glauben im Ausland, der bis dann immer noch nicht zurückgekehrt ist ins Land Israel. Und dieser Überrest wird gesehen als die Braut des Messias, wie uns das Hosea 2 vorstellt: Ich habe dich mir verlobt in Ewigkeit. Und da geht es um diesen Überrest in der Zukunft, der eben die Frau des Messias wird, indem der neue Bund dann nach der Wiederkunft Christi geschlossen wird. Und nun das Kommen des Bräutigams hier, um die Braut abzuholen, wird in Vers 8 beschrieben und schattet vor die Wiederkunft Christi. Siehe, da kommt er. Das erinnert uns an einen Vers in Offenbarung 1. Nämlich auch mit siehe. Können wir das aufschlagen? Offenbarung 1, Vers 7. Ja, genau. Liest du das vor, Jerry?
Offenbarung Jesu Christi.
Also 1, Vers 7.
Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen.
Siehe, er kommt. Siehe da, er kommt. Und was das bedeutet, über die Berge und hüpfend über die Hügel, werden wir gleich noch sehen. Aber wir bleiben mal bei den ersten Wörtern: Stimme meines Geliebten. Siehe da, er kommt. Die Stimme des Herrn Jesus wird bei seiner Wiederkunft eine ganz bedeutende Rolle spielen. Können wir das mal aufschlagen? Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die beschreiben sein Kommen in Herrlichkeit. Und die sollte man alle studieren. Und dadurch wird die Größe des Herrn Jesus immer gewaltiger. Also, Jesaja 30. Liest du, Jerry, in Vers 27.
Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her.
Dann wird das näher beschrieben, wie er kommt als Richter. Bitte.
Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Odem wie ein überflutender Bach, und der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und um einen irreführenden Zaum an den Kinnbacken der Völker zu legen. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israel zu kommen. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Arms mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrendes Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine.
Ja, und so weiter. Also, auch da beginnt es mit: Siehe, Vers 27. Der Name des Herrn kommt von fernher. Siehe da, kommt er. Und dann wird er beschrieben als Richter. Und das ist eine sehr schreckliche Angelegenheit für diese Welt. Aber dann, in Vers 29, wird sein Kommen beschrieben als Grund höchster Freude, nämlich für den Überrest. Das ist die Perspektive des Hohenliedes. Da wird er nicht als der Richter gesehen, sondern als der Bräutigam, der kommt, um den Überrest eben aufzurufen, ihm zu folgen, um den neuen Bund zu vollziehen. Und darum heißt es in Vers 29, Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Was ist das Fest? In Israel gibt es doch mehrere Feste. Warum sagst du dem Laubhüttenfest das Fest?
Weil es ist das Fest, das alle ganzen Feste von Israel zusammen gefühlt noch einmal beinhaltet. Und es ist darum auch das schönste Fest mit den Verzierungen, die man hat, mit den Äpfeln.
Ja, richtig. Also es ist das Fest, das alle Feste des Herrn. Es geht besonders um die sieben Feste des Herrn in 3. Mose 23. Von Passa bis zum Laubhüttenfest, das ist das siebte Fest. Und das Laubhüttenfest fasst eigentlich alle Feste des Herrn zusammen. Und darum wird es in 3. Mose 23 genannt Ha-Chag, das Fest. Also wirklich das Fest. Und das ist übrigens das einzige Tempelfest gewesen von den sieben Festen des Herrn, dass man auch nachts gefeiert hat. Der Tempeldienst war immer tagsüber. Und das einzige Fest, da man auch nachts gefeiert hat, das war eben das Laubhüttenfest. Und darum steht hier, Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels. Bei dem Hinaufzug nach Jerusalem, um ans Laubhüttenfest zu gehen, das war ja obligatorisch für alle Israeliten, da hat man die Psalmen 120 bis 134, die 15 Stufenlieder, gesungen, und zwar immer mit Flötenbegleitung. Und darum steht hier, Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn. Also, hier wird gesagt, der Überrest, der wird sich so freuen, wenn der Herr Jesus am Ende der Drangsal kommt. Und es heißen wird, siehe da, er kommt mit den Wolken. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Die werden sich freuen mit der größten Freude. Das ist die Freude des Laubhüttenfestes. Dreimal wird in Verbindung mit dem Laubhüttenfest im Gesetz gesagt, man müsse sich freuen. Und einmal von diesen dreimal heißt es, du sollst dich nur freuen. Und das ist die Freude von Hohelied 2, Vers 8. Siehe, mein Geliebter, siehe da, kommt er. Und weiter haben wir eben gelesen, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Und dazu müssen wir aufschlagen in Micha 1. Das Prophetenbuch Micha wird eröffnet mit einer Beschreibung des zweiten Kommens des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Micha 1, wir lesen die Verse 2 bis 4. Ab Vers 5.
Hört ihr Völker.
Ja, lies. Ab Vers 2.
Hört ihr Völker, alle, höre zu, du Erde und ihre Fülle. Und der Herr, Herr, sei mein Zeuge gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Das alles wegen der Übertretungen Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israels.
Danke. Und ab dem nächsten Satz beginnt dann eigentlich die Prophetie von Micha, die sich an die Zeit von damals richtet. Nach dieser Eröffnung mit dem zweiten Kommen. Das ist übrigens nicht nur in Micha so. Auch das Buch Nahum beginnt mit einer Beschreibung der Wiederkunft Christi und dann geht es um Prophetie, die für die Zeit von Nahum von Relevanz war. Und das will eben zeigen, dass letztlich die Prophetie immer als Endziel hat, das Kommen des Herrn Jesus, um die Vollendung zu bringen, wenn er kommt als König der Welt. Aber jetzt haben wir gelesen, er kommt also aus dem Tempel im Himmel, aus dem Palast, heiligen Palast. Heichal im Hebräischen bedeutet Palast und Tempel. Der heilige Tempel, das ist der Ort, wo im Allerheiligsten der Thron Gottes ist. Eben, so ist das ein Palast und gleichzeitig ein Tempel. Kommt er herab, geht aus von seiner Stätte, haben wir gelesen, kommt herab und jetzt schreitet ein Heer auf den Höhen der Erde. Also er wird kommen mit allen Engeln und allen Heiligen und er wird über verschiedene Berge hinwegkommen und schreitet über sie hinweg, dann wieder in die Luft. Schreitet wieder über die Berge hinweg und wir sehen, die Berge erleiden eine geologische Katastrophe. Die Berge zerschmelzen unter ihm, wie Wachs von dem Feuer. Und die Täler spalten sich wie das Wachs von dem Feuer. Also unglaublich. Und dann lesen wir in Sacharja 14, wie er dann mit seinen Füßen auf einen ganz bestimmten Berg stehen wird. Sacharja 14, Vers 3.
Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, wie am Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Uschias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.
Jetzt hier wird ein besonderer Berg erwähnt, der Ölberg. Und er wird auf den Ölberg treten und der wird sich spalten. Auch wieder eine geologische Katastrophe. Und zwar so, dass dann ein Tal entsteht, damit der Überrest, der in Jerusalem zurückbleibt während der großen Drangsalszeit, damit dieser Überrest dann aus der Stadt hinausfliehen kann durch dieses neue Tal des Ölbergs und dem Herrn entgegen. Und wir werden gleich sehen, das entspricht dem, was wir hier in Hohelied 2 haben, dass der Geliebte sagt in Vers 10, mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Er ruft sie heraus, ja? Und so wird der Herr den Überrest aus Jerusalem herausrufen und sie werden fliehen in dieses Tal und er kommt mit allen Heiligen aus dem Alten Testament und auch die Heiligen des Neuen Testaments nach 1. Thessalonicher 3, letzter Vers, wird er kommen und alle Engel, wie wir lesen aus Matthäus 16, ganz am Schluss. Und hier ein Bild vom Ölberg. Hier der höchste Punkt. Das ist der höchste Punkt des Ölberges. Und wir sind quasi über der Altstadt von Jerusalem, da wo der Tempelberg ist. Da wird der Herr auf dem Ölberg stehen, der Ölberg wird sich spalten und da sehen wir, dazwischen ist das Kidron-Tal, hier sichtlich, da wäre der Ölberg rechts, dann das Kidron-Tal und hier der Tempelberg und auf der Bergeshöhe der Tempelplatz. Und so wird der Jesus also auf dem Ölberg kommen und der Überrest wird herausgerufen werden aus der Stadt Jerusalem. Aber interessant, wir haben doch gelesen in Hohelied 2, Vers 9. Siehe da, er steht hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Und sehen wir die Mauer von Jerusalem? Und er ist auf dem Ölberg, außerhalb der Stadt, hinter der Mauer. Ja? Und interessant ist auch noch festzustellen, das Wort Mauer hier ist ein spezielles Wort, das nur an dieser Stelle vorkommt. Und das heißt Kotel. Kennt jemand das Wort? Nie gesehen auf dem Wegweiser in Jerusalem? Hakotel Hamaravi, das ist die Westmauer, die Mauer, die westliche, man sagt einfach Hakotel und dann ist klar in Israel, das ist die Klagemauer. Und zwar ist die auf dieser Seite des Tempelplatzes, die Kotel, und da eben auch noch ein Überrest der alten Tempelmauer im Osten und der Herr kommt auf dem Ölberg. Aber wirklich, er wird da hinter der Mauer stehen und wird den Überrest herausrufen. Und sie vergleicht ihn in Vers 9, wenn er kommt, mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Jetzt haben wir diese Tiere nochmals, die wir gleich schon gehabt haben in Verbindung mit dem Refrain. Und die Gazelle heißt auf Hebräisch Zvi. Aber das Wort Zvi wird im Hebräischen auch anders gebraucht, in ganz anderen Zusammenhängen, und heißt Herrlichkeit, Pracht, Glanz. Ich meine, wenn man dieses Tier anschaut, die Proportionen, es ist alles nur zierlich, anmutig, schön, graziös, harmonisch, nicht wahr? Bis ins Detail. Und dann der Gang und die Geschwindigkeit. Ja, darum heißt die Gazelle eigentlich die Herrliche, die Prächtige. Die Glänzende. Und das Kommen des Herrn Jesus wird also verglichen, er kommt wie eine Gazelle. Er wird kommen in Pracht und Herrlichkeit. Können wir das lesen in Matthäus 16, was ich schon erwähnt habe? Liest du, Jerry? Vers 27.
Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun.
Jawohl. Und dann noch Matthäus 24, Vers 30.
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.
Jawohl, auch da wieder. Mit Macht und großer Herrlichkeit, wie eine Gazelle. Und sie sagt aber auch wie ein Hirsch. Und das Wort Ayal heißt Hirsch. Aber das Wort Ayal, Hirsch, kommt im Hebräischen von der Wurzel Ul und die heißt Führer sein, vornehm sein, an erster Stelle stehen, stark sein. Und darum das Wort Ayal im Hebräischen, das heißt eben gewissermaßen Fürst, Vornehmer, Erstrangiger, Starker. Und Hirsche sind ganz starke Tiere. Man denkt, je nach Hirsch kann eine Geschwindigkeit erreicht werden bis 80 Stundenkilometer. Und es gibt Hirsche, die schaffen das über eine Straße mit einem Sprung, 2,5 Meter über die Autos zu springen auf die andere Seite.
Also, ich habe noch etwas zum Hirsch. Bei uns im Wald wird der Hirsch auch Herr der Wälder genannt.
Mhm.
Sagen wir, in unserem Wald der König im Wald ist ein. Das vornehmste und höchste Tier eigentlich.
Ja, also, wie du sagst, dann wiederhole ich das für den Livestream, dass die es auch noch hören. Wenn die Schweizer eben vom Herr sprechen, kann es sein, dass sie sagen, der Herrscher der Wälder. Ja, eben weil er so etwas Vornehmes, so etwas Fürstliches hat. Und so ist das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, wenn er kommt als König. Und sie sagt das so lyrisch, poetisch im Hohen Lied, wie eine Gazelle, wie ein Hirsch. Und eben, sie sagt, da steht er hinter unserer Mauer. Das ist nochmals hier der Ölberg, das Kidrontal und hier die Ostmauer des Tempels, des einstigen Tempels. Da der Tempelplatz. Und hier, diese Mauer, die nennt man eben heute einfach Kotel. Und es ist klar, das ist die Klagemauer, ein Überrest des einstigen zweiten Tempels zur Zeit des Herrn Jesus vor 2000 Jahren. Er steht hinter der Mauer und sagt in Vers 11, der Winter ist vorüber. Und wenn wir jetzt durch die Verse mal einfach schnell durchgehen, um zuerst zu sehen, was es eigentlich wörtlich bedeutet, dann werden wir viel besser nachher auch die Übertragung machen können. Man muss im Hohen Lied eben auf zwei Ebenen arbeiten. Zuerst muss man überhaupt verstehen, was sagt der Text und was bedeutet das für diese Verbindung von Salomo und Sulamit, diese Liebesbeziehung. Also er sagt, mach dich auf, meine Freunde, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorüber. In den weiteren Versen gibt es einen Durchgang durchs ganze Jahr in Israel. Also diese Verse beschreiben die Ökologie Israels in einem Jahr. Aber auf wunderbare poetische Sprache. Der Winter ist in Israel die Regenzeit. Und natürlich, je nachdem, auch Schneezeit. Hier auf dem Bild sieht man den Hermon, dessen höchster Gipfel ja auf 2814 Metern liegt. Und die Regenzeit beginnt nach dem Laubhüttenfest, zweite Hälfte Oktober, und dauert bis Ende März. Also, es ist ein Aufruf, jetzt im Frühjahr kommt er und lädt sie ein, sie heiraten und es kommt die Zeit der Vereinigung nach 1. Mose 2, Vers 24. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Der nächste Schritt ist, in Vers 12 heißt es, die Blumen erscheinen im Land. Die Zeit des Gesangs ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Nun, im Allgemeinen übersetzt man mit die Blumen. Ist das bei euren Übersetzungen auch so? Niemand was anderes? Aber es steht nicht das normale Wort für Blume hier. Perach. Perach, Brachim, das sind Blumen auf Hebräisch. Aber hier steht die Nizanim. Wie?
In der Fußnote, in der Schlacht, da steht die rote Angus.
Ah, super. In der Schlacht, da steht das. Ja, ich wusste nicht mehr, dass ich das reingemacht habe. Ja, aber es ist so, eine Übersetzung macht man ja heute nicht mehr als alleinige Arbeit. Das macht man immer im Team, das ist das Normale. Und bei den Teamsitzungen spricht man, der eine möchte gerne das reinbringen, der andere das, und dann gibt es eben oft das Argument, das ist zu spezialisiert, zu detailliert, und darum kann es dann sein, dass sowas nicht so detailliert nicht reinkommt, aber das wurde in dem Fall vom Komitee damals genehmigt. Ja, Nizanim, das ist ganz speziell der rote Hahnenfuß. Wissenschaftlicher Name Ranunculus asiaticus. Und der blüht anfangs April. Merken wir. Bis Ende März geht die Regenzeit, der Winter ist vorbei. Und jetzt kommt das Blühen der Nizanim, anfangs April. Aber schon der nächste Satzteil sagt, die Zeit des Gesangs ist gekommen. Aber auch das Wort für Gesang hier ist speziell, denn es heißt Samir. Und der Samir ist eben nicht einfach Gesang, sondern es ist ein Singvogel. Und zwar ganz speziell der Gelbsteißbülbül. Das ist der Samir. Und Samir heißt an sich Sänger. Ja? So wie Zwie heißt Herrlichkeit für Gazelle. Aber der Samir heißt Sänger. Und der Gelbsteißbülbül ist ein Vogel, den kann man ziemlich überall, vom Süden bis zum Norden in Israel, antreffen. Sehr ängstlich, zurückhaltend. Wenn man ihn sieht auf dem Baum und anschaut, dann geht er weg. Also er hat das nicht gern, wenn man ihn anschaut. Und er hat die Paarungszeit im April. Ja, da kommen der rote Hahnfuß und dann kommt die Zeit der Paarung des Samirs. Und etwas Besonderes, der Gelbsteißbülbül, sieht man hier das Gelb beim Steiß, das hat ihm den Namen gegeben. Und man merke sich ganz speziell diese Augen mit den Ringen darum herum. Dann wird man ihn nächstes Mal, wenn man in Israel ist, ohne Problem erkennen können. So markant. Seine ansonsten monotone Stimme bekommt in der Paarungszeit im April plötzlich einen schönen Klang, einen melodischen Wohlklang. Wir sagen auf Deutsch Gelbsteiß Bülbül, aber Bülbül ist eigentlich gar nicht Deutsch, das ist Arabisch. Bulbul heißt im Arabischen Sänger. Und darum Bulbul, Arabisch, entspricht eben dem Hebräischen Samir. Und hier sieht man seinen Steiß, seinen gelben Steiß noch schöner. Ja, aber dann geht Salomo weiter und sagt, die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Und auch dieser Satzteil ist schon ein Schritt weiter im Ablauf des Jahres. Turteltaube, hebräisch Tur, das ist ein wortmalerisches Wort. Also ein Wort, das eben die Stimme der Turteltaube nachmacht. Tur, ja, sie sagt Tur, sie sagt ihren Namen. Turteltaube. Und die Paarung findet statt früh im Mai. Nicht wahr? Der Schöpfer hat das so hineingelegt in die Tierwelt, dass es da typisch ist, dass Tiere eine ganz bestimmte Zeit im Jahr haben, wo sie sich paaren. Und das ist alles durch den Instinkt und die Triebe gesteuert und dann hört das wieder auf. Aber der Mensch hat die Fähigkeit der Vereinigung das ganze Jahr in der Ehe. Das ist nicht bestimmt auf einen bestimmten Monat oder auf bestimmte Wochen im Jahr. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Schöpfer die Sexualität der Intelligenz des Menschen anvertraut hat. Und dazu noch ein Wort aus 1. Petrus 3. Es ist natürlich gegeben, dass im Prinzip jedes Jahr man ein Kind bekommen könnte, unter guten Umständen. Und wir lesen aber in 1. Petrus 3, Vers 7, liest du, Jerry?
Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß. Also
im Zusammenhang geht es um die Ehefrauen, die vorher angesprochen werden in den Versen 1 bis 6. Nochmals.
Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
Jawohl. Also, den Männern wird gesagt, sie sollen bei der Ehefrau wohnen nach Erkenntnis. Das heißt, wirklich denken, sich überlegen. Die Frau ist so geschaffen, dass ihre Körperkraft ist etwa im Schnitt 70% von der Männerkraft. Klar, wenn sie ins Fitness geht und trainiert, kann sie das erhöhen. Aber es geht einfach so um die natürliche Unterschied. Und die Bibel sagt, sie ist ein schwächeres Gefäß. Und darum muss man Rücksicht nehmen. Und auch in der Sexualität muss Rücksicht genommen werden. Und auch die Frage, ob eine Frau jedes Jahr ein Kind gebären kann, das ist nicht so klar. Es gibt Frauen, die sind so stark, aber es gibt andere. Und da muss man mit Intelligenz überlegen. Und Gott hat eben einen Zyklus gegeben. Und die Intelligenz, diesen Zyklus zu erkennen. Und so ist das nicht einfach so, dass automatisch ein Kind nach dem anderen kommt, sondern wenn man die Intelligenz benutzt, ist das eben so, dass es angemessen ist. Und eben auch, dass man überhaupt Rücksicht nimmt. Es geht ja nicht nur um das Kinderhaben. Überhaupt in der Sexualität aufeinander, auf die Konstitution und auf die Umstände, auf die Müdigkeit, auf die mangelnde Kraft und so weiter, Rücksicht nehmen. Eben nach Erkenntnis. Aber was eben unser Holy 2 zeigt, ist, dass die Sexualität in der Ehe über das ganze Jahr hinweg ein Thema ist. Darum sind wir mit den Turteltauben früh im Mai angekommen, aber nachher geht es weiter. In Vers 13 lesen wir, der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Und das geschieht Ende Mai, dass der Feigenbaum beginnt, eben seine Früchte zu röten. Und dass dann die Blüten des Weinstocks erscheinen. Hier auf dem Bild sieht man Blüten des Weinstocks ab Ende Mai. Nun geht es aber weiter. Dann sagt Salomo, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und hier haben wir nicht das Wort Tur, ja, für die Turteltaube, sondern es ist Jona. Der Prophet Jona, das ist Taube. Aber man betont, wenn man Hebräisch spricht, die Endsilbe, Jona. Das ist die Felsentaube. Und die Felsentauben machen von Mai bis Mitte Juni ihre Nester, um sich dann zu paaren. Und wir gehen weiter in Vers 15, sagt Salomo, fangt uns die Füchse. Beziehungsweise Sulamit, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Nun, die Füchse sind ein echtes Problem, so lieblich sie aussehen. Also wirklich, wenn man so einen sieht, wir haben vor einiger Zeit sogar einen Wüstenfuchs gesehen. Auf dem Herodion, und die haben dann noch größere Ohren. Das ist vom Schöpfer so gemacht, da können die Blutgefäße, die haben dann mehr Oberfläche, und so kann der Wüstenfuchs besser die Körpertemperatur, die überhitzte in der Wüste, abgeben. Er braucht also Ohren, um sich zu kühlen. Das ist kein Wüstenfuchs, aber die sind ebenso lieblich, aber ganz gefährlich. Die gehen in die Weinberge und möchten da etwas abfressen, aber kommen nicht hoch. Die Weinstöcke sind für sie zu hoch. Aber sie sind so schlau, dass sie eben aufgraben und die Weinstöcke kippen und sind dann kaputt. Dann kommen sie ran. Und darum müssen diese Füchse eben gefangen werden, weil sie die Weinberge verderben. Und wenn diese Bewachung der Weingärte gut erfolgt, Wir wissen ja, in Kapitel 1 sagte Sulamit, ich habe meinen eigenen Weinberg nicht gehütet. Hat also zu wenig aufgepasst auf die kleinen Füchse. Aber wenn die eben ferngehalten werden, dann reifen die Trauben und können geerntet werden in Israel Juli, August, September. Und dann kommt schon bald Oktober nach September und wieder die Regenzeit. So sind wir ökologisch das ganze Jahr hindurch gegangen. Und dann fügt sie noch an, Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Es gibt dreimal diesen fast den gleichen Vers, aber es ist interessant, die Variation. Liest du, Jerry, 2 Vers 16 zuerst?
Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Linien...
Ja, das reicht, einfach nur diese Aussage. Und dann 6 Vers 3.
Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Linien weidet.
Und noch 7, 11.
Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen.
Jawohl. Da sehen wir, wie durch das Hohelied hindurch die Liebe in der Ehe zunimmt. So muss es sein. Es muss wachsen in der Ehe, nicht abnehmen. Es ist nicht eine Schweizer Seilbahn, die oben beginnt und unten endet, sondern eine Schweizer Seilbahn, die unten beginnt. Das ist zwar schon Hochzeit, aber ganz oben auf dem Berg enden soll. Und sie sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Ja, zwischendurch eine Frage.
Ich habe so das Gefühl, dass sie auch während diesem Prozess immer mehr von sich wegschaut und mehr auf ihn schaut. Zuerst ist sie im Vordergrund, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und dann sagt sie, ich bin meines Geliebten, also ich gehöre ihm.
Ja, genau. Es gibt einen Prozess. Sie schaut also immer mehr von sich weg und sieht ihn. Also, was ist eine Hochzeit? Das ist ein Fest, wo zwei Egoisten sich heiraten. Ja? Ehe ist ein E da vorne und ein E da hinten. Egoist und Egoist. Und in der Mitte sollte ein H sein, sonst ist es nämlich nur ein Ä. Aber eine Ehe, ein H, das ist der Herr. Aber eben, das soll sich auch immer mehr verändern. Sie sagt in 2 Vers 16, mein Geliebter ist mein. Sie denkt nur an sich, dass ich ihn habe. Und dann, und natürlich, es ist auch noch etwas, wo er auch Freude hat. Ich bin sein. Aber eben in 6 Vers 3, da kehrt sie das um. Sie denkt zuerst an ihn und sagt, ich bin meines Geliebten. Und dann natürlich auch wieder denkt sie, und wie wunderbar ist das für mich? Und mein Geliebter ist mein. Aber in 7,11, da geht es immer weiter weg von ihr. Sie sagt, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Sie versetzt sich in ihn, seine Gefühle, seine Empfindungen. Und das ist doch so eine wunderbare Seilbahn nach oben im Hohenlied. Und dann wird ja hier gesagt, der unter den Lilien weidet. Und die Lilie, wissen wir, hat eine besondere Bedeutung. In Kapitel 2 haben wir letztes Mal gesehen, Vers 1, da sagt sie, ich bin eine Narzisse Sarons, eine Narzisse von Sharon, eine weiße Blume. Und sie sagt, eine Lilie der Täler, eine Shoshana der Täler. Und er, der Jungverheiratete, sagt, wie eine Lilie, er nimmt es auf, inmitten der Dornen. So ist meine Freundin inmitten der Töchter. Er sieht sie und nur sie. Und zwar ist es eben eine weiße Blume. Und wenn er sich weidet unter den weißen Lilien, dann bedeutet das eben, wie er sich freut an der Reinheit. Der Reinheit seiner Geliebten. Aber nachher haben wir einen Vers, der diesen Zyklus von Vers 8 bis hierher wieder abschließt. Vers 17 heißt es dann, bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen. Wende dich, sei, mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Merken wir, der Kreis ist geschlossen. Jetzt kommt sie wieder zum Thema, er kommt und zwar über die Berge. Und hier erwähnt sie die zerklüfteten Berge. Und dazu können wir lesen aus Jesaja 63. Auch wieder eine Beschreibung der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Einerseits als Richter der Welt, schrecklich, aber als Befreier des Überrestes. Der Befreier von Schulamit. Liest du Jesaja 63, Abvers 1.
Wer ist dieser, der von Edom kommt, von Bosra, in hochrotem Gewand? Dieser prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Ich habe die Kälter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir, der ich Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Und ich blickte umher und da war kein Helfer und ich staunte und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Ich will die Gütigkeiten des Herrn gedenken.
Ja, bis dahin. Hier sieht man die Berge von Edom. Rötlich sind sie. Und Edom heißt auch rot. Und darum ist es auch ein Wortspiel hier, ein poetisches. Wer ist dieser, der von Rotland kommt, von Edom? Von Bozra in hochroten Kleidern. Und die Frage ist dann, warum ist rot an deinem Gewand? Es wird eine ganz besondere Endzeitschlacht geben in Edom. Das Buch Obadja beschäftigt sich mit diesem Thema. Konzentriert sich auf dieses Thema. Und zwar werden Bundesgenossen von Edom, das ist heute Südjordanien, die werden sich gegen ihren Bundesgenossen Jordanien wenden, um Jordanien zu vernichten. Aber da wird plötzlich der Herr vom Himmel her überraschend am Ende der Drangsal erscheinen und er wird diese Feinde Edoms vernichten und niedertreten. Und da kommt er über die Berge und zertritt die Völker. Da haben wir wieder, siehe da, er kommt, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Und wir können also hier sehen, das Bergland von Edom, dann die Ortschaft Bozra wird erwähnt, auch im Bergland. Und wir schlagen auf Habakuk 3. Da beschreibt Habakuk auch die Wiederkunft des Herrn Jesus in der Form eines Psalmes. Habakuk 3 ist ein Psalm. Und da beschreibt er das Kommen des Herrn Jesus, Kapitel 3, Vers 3. Lies. Ja.
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm.
Danke. Eine kleine Bemerkung. Teman. Eine weitere Ortschaft in Südjordanien. Also nebst Bozra wird jetzt hier auch noch Teman erwähnt. Und der Überrest im Land sieht also den Herrn Jesus kommen auf den Wolken des Himmels und weiß, er kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Und Paran, wenn man vom Toten Meer entlang der jordanischen Grenze runterfährt Richtung Elat. Dann kommt man in die Negev-Wüste, in die Wüste Paran. Und gerade links davon ist das Gebirge Edom. Und hier werden nun auch die Berge von Paran erwähnt. Das ist genau dieses Kommen von Südjordanien, Negev-Wüste, Paran. Und auch da ist eine prachtbedeckte Himmel, wenn wir wieder denken an die Gazelle. Und dann lesen wir Vers 12.
Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn stampfst du die Nationen.
Ja, er kommt über die Berge und zertritt die Völker als Richter der Welt. Und das steht uns eben nochmals hier vor Augen, wenn er kommt über die zerklüfteten Berge nach Hohelied 2, Vers 17. Wir werden dann nächstes Mal sehen, ab Kapitel 3, Vers 1, wir sind immer noch in derselben Strophe, aber da kommt gewissermaßen eine neue Szene, die dann auch besonders erklären wird, warum wir dieses Kapitel überschrieben haben mit die Sehnsucht der Liebe. Aber schon in diesem Abschnitt, in dieser Szene, er kommt über die Berge und holt die Braut ab. Ja, das ist ja die Erfüllung der Sehnsucht. Und jetzt ist eben die Zeit vorbei des Winters und des Regens. Und darum kommen wir jetzt nochmal zurück zu Vers 11. Siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber. Die große Drangsalszeit, also diese schreckliche Gerichtszeit der Welt vor dem Kommen des Herrn Jesus, wird in der Bibel verglichen einerseits mit fürchterlicher, stechender Sommerhitze, aber dann auch mit der Regenzeit, mit schrecklichen Wolkenbrüchen. Und sie wird an anderen Stellen auch verglichen mit einer Nacht. Und wenn der Herr kommt am Tag des Herrn, dann geht das Licht auf. Und hier haben wir also den Gedanken, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist vergangen. Und jetzt lesen wir dazu aus Jesaja 30, 30 nochmals. Das hatten wir ja schon. Jerry, sobald du es hast, ja, liest du vor.
Welcher Vers?
30, 30.
Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Arms mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrendes Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine.
Ja. Sieht man, das Kommen wird verglichen mit diesem Gericht, das da als Wolkenbruch, Regenguss und Hagelsteine vorgestellt wird. Aber dann, wenn er kommt, wird das Gericht zum Schluss kommen und es kommt die Zeit des Friedens. Lesen wir dazu noch aus Kapitel 29 in Jesaja. Da geht es um Ariel, ein anderer Name für Jerusalem. Ariel kommt in schreckliche Bedrängnis in der Drangsal. Vers 6.
Von dem Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrendes Feuers.
Ja, sehen wir da wieder. Sturmwind, Donner, Gewitter. Aber dann kann der Herr eben die Braut, den Überrest, herausrufen aus der Stadt. Sie gehen in das Tal, fliehen in das Tal, das neue Tal des Ölberges und sie kommen so zur Ruhe. Wenn wir noch zurückgehen zu Kapitel 30, Vers 30, noch eine Verbindung zum Hohenlied. Dort haben wir gelesen, und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme. Und dann Wolkenbruch und Regenbuss und Hagelsteine. Seine Stimme hören lassen. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten, siehe, er kommt. Das wird diese majestätische Stimme des Herrn sein. Und sie wird noch weiter beschrieben in Joel 3. Wenn wir Joel aufschlagen, auch da haben wir die Wiederkunft Christi beschrieben in Macht und Herrlichkeit. Und was lesen wir da in den Versen 14 bis 16, bitte? Also Kapitel 4, dann ist es auch gleich, 14 bis 16. Die Bibelausgabe steht genau das Gleiche drin.
Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel.
Danke. Also sieht man da, er brüllt aus Zion, lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Er wird kommen auf dem Ölberg, nachdem er über die Berge von Edom, Paran nach Israel gekommen ist. Und dann wird er auf dem Ölberg stehen, aber er geht dann hinüber auf den Tempelberg, hüpft über die Berge. Hinübergehen auf den Berg Zion. Ich werde gleich noch zeigen, er kommt wirklich von oben herab auf den Berg Zion. Also er geht nicht durch das Kidron-Tal, wie damals bei dem Einzug an Palmsonntag, sondern vom Ölberg rüber auf den Berg Zion und er lässt seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Die Erde als Planet und der Kosmos wird erschüttert durch seine Stimme. Und das Wort für brüllen ist das Wort, das im Hebräischen gebraucht wird für den Löwen, der brüllt. Ja?
Wir haben ja vorher gelesen von den Hafensteinen.
Ja.
Jetzt liegt ein Vers, ich weiß nicht, ob das auch eine große Schriftzahl oder so ist, dass die Hafensteine zentner schwer sind.
Ja, das haben wir in der Offenbarung so. Also und das ist nur eine Szene, wo das so geschieht, in den Schalen, aber es kommen noch weitere dazu, weitere Stellen, wo es heißt, von den Sternen, die runterfallen, und das sind Meteore. Die Erde wird getroffen werden von Meteoren. Das ist das, was die NASA und andere wissenschaftliche Organisationen als Horrorszenario fürchten, dass sich solche großen Meteoren eben aus dem Meteorengürtel zwischen Mars und Jupiter lösen, die Bahn verlieren und von der Erde angezogen werden. Und das ist wie Atombomben, die Erde treffen. Und das wird so kommen, genau.
Es gibt noch, ich bin nicht sicher, ob das dort ist, aber es gibt noch bei der Erde eine bestimmte Zeit, ich glaube, es ist in so einem Sommer rum, so Juli, August rum, da kommt die Erde ziemlich nahe an sogenannte Meteore.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das in der näheren Umlaufbahn von den beiden Planeten ist, also von dem Planeten mit dem Gürtel rundum, oder noch im Universum separat noch einzuführen.
Korrekt, also es ist August. Es ist der Monat August. Da sieht man die meisten Sternschnuppen. Aber das sind dann eben normalerweise kleine Steine, die die Erde treffen und die verglühen in der Atmosphäre und es gibt keinen Schaden. Aber eben wenn riesige Blöcke, sagen wir 20 Meter Durchmesser oder bis 100 Meter Durchmesser oder bis sogar 1 Kilometer Durchmesser, wenn die kommen, dann haben wir die komplette Katastrophe. Aber was ich noch zeigen möchte, wir haben nicht mehr viel Zeit, Amos 1, Vers 3, auch da nochmals die Stimme des Herrn. Liest du, Jerry?
So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen.
Amos 1, Vers 2.
Er sprach, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren.
Ja, sieht man diese Gewalt, die Stimme, die majestätische Stimme des Herrn. Und er wird dann auf Jerusalem herabkommen, das können wir aufschlagen, Kapitel 31 in Jesaja, Vers 4, da wird sein Kommen auch beschrieben wie ein Löwe. Es ist eben der Löwe aus dem Stamm Juda nach Offenbarung 5. Liest du gerade?
Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, über seinen Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihren Lämmern nicht ergibt, Lärmen nicht ergibt. So wird der Herr der Heerscharen herabsteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinen Hügeln Krieg zu führen. Wie schwirrende Vögel, so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen und erretten, verschonen und befreien.
Danke. Also, sieht man das, wie er kommt? Wie ein schützender Vogel über den Berg Zion kommt er herab und nimmt den Berg in Besitz und schützt sein Volk und befreit sein Volk. Das ist wirklich die tiefe Bedeutung von Kol Dodi. Stimme meines Geliebten. Siehe da, er kommt, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Ja? Der Vers jetzt gerade vorhin war Jesaja 31, 4 bis 5. Und dann haben wir aber auch noch gelesen, dass der Bräutigam sagt, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen. Vers 14. Und das ist ganz wichtig. Wir haben einerseits einen Überrest, der in der Drangsal in Jerusalem bleiben wird. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, dass alle die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen müssen, sobald der Antichrist das Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt haben wird. Und dann kommt die große Drangsal, sagt der Herr, es wird so schrecklich sein, wie es nie war seit Anfang der Welt. Und der Überrest wird auf die Berge gehen, die hauptsächlich im Westjordanland sind heute. Aber dann wird er über den Jordan, gemäß Jesaja 16, nach Moab gehen. Nach Jordanien, nicht nach Edom. Dort wird eine schreckliche Völkerschlacht sein, dort wird man nicht sicher sein. Aber in Moab, das sind diese Berge, gerade auf der anderen Seite des Toten Meeres. Dort werden sie sich in Sicherheit bringen und Gott wird sie 3,5 Jahre dort in der Wüste von Moab in dem Gebirge bewahren. Aber am Ende der Drangsal werden sie zurückkehren ins Land. Und da ruft er sie heraus, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Und das Gewaltige ist, für uns ist jetzt etwas Wunderbares, seine Stimme zu hören. Aber er sagt, ich möchte deine Stimme hören. Und wenn man das anwendet auch auf den Gottesdienst, der Herr möchte unsere Stimme hören und freut sich über unsere Stimme. Und dann liegt noch am Herzen einen Gedanken, ganz praktisch zu sagen. Sehr schwierig, wenn man an einem Abend alles unter einen eine Kuppel bringen soll, nämlich das Prophetische, dann das rein Wörtliche, Poetische, dann aber auch die Anwendung auf die Ehe. Aber es ist doch möglich. Und ich möchte noch eine Stelle lesen aus 1. Korinther 7. Und zwar gerade, weil es in diesen Versen darum ging, ein Jahresablauf und nicht nur eine bestimmte Zeit ist die Zeit der Liebe in der Ehe, im Jahr, sondern im Ablauf. Aber wie oft und wie? Das sind praktische Fragen des Ehelebens. Und der Apostel Paulus geht auf diese Fragen ein in Kapitel 7, 1. Korinther. Liest du ab Vers 1, Jerry?
Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zu beten, Muße zu haben. und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so.
Das reicht. In Vers 2 erklärt der Apostel Paulus, dass die Ehe ein Schutz ist gegen Unzucht. Also die Sexualität in der Ehe ist ein Schutz vor Missbrauch der Sexualität. Und darum sagt er, aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Hier wird auch die Einehe ganz klar neutestamentlich gelehrt. Jeder Mann hat seine eigene Frau, nicht seine eigenen Frauen. Seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann. Und dann wird erklärt, dass es eine eheliche Pflicht gibt, was die Sexualität anbetrifft in der Ehe. Und etwas ganz Erstaunliches. Die Bibel lehrt ja, dass der Mann das Haupt ist in der Ehe. Epheser 5, 22 bis 33 macht das klar. Aber in der Sexualität gibt es Gleichberechtigung. Auf diesem Gebiet. Und darum wird hier gesagt, die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Körper und der Mann hat nicht Macht über seinen eigenen Körper, sondern die Frau. Und da wird also erklärt, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Dinge miteinander bespricht und nicht sich gegenseitig übergeht. Es muss besprochen werden. Und dann gibt es auch, eben dass man besonders Zeit nimmt fürs Beten. Und da kann ein Konflikt entstehen zwischen dem Geistlichen und dem rein Natürlichen in der Ehe. Und auch das muss miteinander besprochen werden, und zwar Übereinkunft, das ist ganz wichtig. Und nicht einfach übergehen. Und das ist sehr wichtig jetzt für Männer zu wissen, dass sie also nicht das Haupt sind, wenn es um Sexualität geht. Da hat die Frau ihr Recht und der Mann hat sein Recht. Das hat einen besonderen Grund, um eben hier Schutz zu geben. Und er sagt, ja, nach Übereinkunft kann man sich gewisse Zeit eben enthalten, aber das soll nicht ein Zustand sein. Und es gibt Ehen, wo das ein Zustand ist. Und das ist sogar eine Gefahr. Und darum sagt der Apostel Paulus, aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau. Und es ist so, wenn die Beziehung von Mann und Frau eben lieblich, achtungsvoll ist, dann meistens funktioniert das Sexuelle auch. Nicht immer, es gibt auch andere Gründe. Aber oft funktioniert das dann. Und auf der anderen Seite, wenn das wirklich funktioniert, dann funktioniert auch das Schöne miteinander. Den ganzen Tag. Das ist irgendwie wie ein Kreislauf. Das eine bedingt das andere und das andere bedingt wieder das andere. Und das wird uns eben hier in diesen Versen vorgestellt. Und eben der Apostel Paulus muss hier sprechen von ehelicher Pflicht. Das klingt eben so nach Bürde. Ja, das ist eben wegen dieser Füchse. Es gibt so kleine Dinge, die machen alles kaputt. Es sind oft gar nicht die großen Dinge, sondern einfach ganz kleine Dinge, die stören und die Gemeinschaft eben schädigen. Und darum dieser Aufruf, fangt uns die kleinen Füchse. All diese kleinen Dinge, die eben das Schöne miteinander den ganzen Tag stört, da muss man gegen vorgehen. Und dann ist es eben so, wie Hohelied 2 das beschreibt. Dieser Gang durch die Monate. Und dort sehen wir Harmonie, Freude, Sehnsucht der Liebe. Und eben eine Liebe, die über die Zeit hinweg wächst. Mein Geliebter ist mein, bis sie sagt, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Sie steht nicht mehr im Vordergrund. Und das ist dann auch erreicht, jetzt in der geistlichen Übertragung, im Gottesdienst, wenn wir nicht ständig nur Lieder singen und Gebete sprechen, die von uns handeln. Das ist schon auch richtig. Aber wenn wir da bleiben, dann ist die Liebe irgendwie noch im Anfangsstadium. Bis wir ihn sehen, was er getan hat, was er uns bedeutet, was seine Herrlichkeit anbetrifft. Und so können wir also eben aus dem Hohenlied wirklich in jeder Hinsicht, geistlich, natürlich, ganz viel lernen. Ja, wir wollen hier schließen.